Hallo liebe Serienjunkies und Filmjunkies, wir besprechen heute in diesem Podcast den neuen Film Deadpool. Mit mir im Studio ist dabei heute
Robert.
Und ich bin Adam, euer Comic-Moderator und Aficionato. Wie ich schon angedeutet habe, besprechen wir den neuen Film mit Ryan Reynolds, der jetzt endlich mal nach vielen Anläufen der Beteiligten herauskam. Und Deadpool nicht so als Figur mit zugenähtem Mund darstellt, sondern so, wie die Comic-Autoren es damals intendiert hatten. Wir besprechen, wie ihr es vielleicht schon kennt von uns, den Film. Ich denke mal zunächst spoilerfrei.
Ja.
Wenn uns da noch was im Spoiler-Teil einfällt, dann würden wir den kurz einleiten und zeigen euch oder besprechen halt, wie uns der Film dann gefallen hat. Spoiler-Warnung? Robert hat da viel besser gefallen als mir, würde ich sagen.
Das war so der erste Eindruck, wobei das auch ein bisschen an den Umständen liegen kann. Darauf gehen wir noch ein. Adam hat ihn ja in so einer normalen Pressevorführung gesehen. Ich war dann in so einer Special-Premiere mit tanzenden Gogo-Tänzerinnen und Blowjobs, also damit meine ich jetzt die Cocktails. Die ganze Umgebung war dann halt so ausgelassen. Da habe ich mich schon gefragt, ob das nicht ein bisschen daran lag. Aber nee, im Ernst, also ich fand den Film, glaube ich, schon besser als du. Ich kenne die Filme der Vorlage aber auch nicht so vertraut, muss ich sagen. Und ich fand die Herangehensweise an die Figur und wie sie dann halt auch mit der Comic-Verfilmungswelt heutzutage so ein bisschen spielt und sie so ein bisschen verarscht, fand ich sehr erfrischend, um es mal so vorwegzunehmen.
Ja, ich habe den Film nur in Anführungszeichen in der IMAX-Fassung, der schäbigen IMAX-Fassung gesehen.
Und ja, das hatten wir wieder nicht.
Mit der deutschen Synchro.
Bei uns auch, ja.
Ja, also ich meine, IMAX ist natürlich schon ein Erlebnis auf jeden Fall, Klar. Das muss man sagen. Deutsche Synchro war auf jeden Fall gut. Ich habe da ein paar kleine Kritikpunkte zu bemängeln, aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie ein Synchro-Nazi bin und nie irgendwie deutsche Synchros mir anschaue, aber in dem Fall würde ich den Film tatsächlich gerne nochmal auf Englisch sehen.
Ja, aber das ist immer, wenn so Sprüche, Humor, das ist immer so ein bisschen problematisch, finde ich. Offenbar, weil ich die Stimmlage und die Sprecher an sich passen, aber es gibt einfach bestimmte Dinge, die lassen sich schlecht übersetzen und ich hatte hier auch den Eindruck, dass der Film von der englischen Version noch profitiert hätte.
Ja, aber zunächst erstmal so ein paar Eckdaten, würde ich sagen. Da haben wir ein paar Sachen für euch zusammengestellt. Regie hat geführt Tim Miller. Das ist sein allererster Spielfilm. Davor hat er so ein bisschen als Grafikdesigner gearbeitet, ein paar Kurzfilme gemacht. Er hat zum Beispiel, falls ihr euch erinnert, einen sehr schönen Batman-Werbeclip gemacht zu, ich glaube, es war damals, entweder war es Batman Arkham Knight oder es war zu Arkham Origins, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher.
Ach, zu den Games, ja.
Genau, da gab es so einen Promo-Trailer, wo man den jungen Bruce am Grab sieht und dann wie sein Werdegang abläuft. Und das hat schon ziemlich beeindruckt eigentlich. Also er hat schon ein bisschen Comic-Erfahrung oder bringt ein bisschen Comic-Erfahrung mit. Und wer natürlich auch Comic-Erfahrung mitbringt, ist Ryan Reynolds, Hauptdarsteller und Mitproduzent des Films. Ryan Reynolds hat ja schon mitgespielt im unsäglichen Green Lantern. dazu könnt ihr auch noch meine Review lesen bei filmjunkies.de. Mit 2 Sternen habe ich ihn damals bewertet. Ich weiß gar nicht, ob das, vielleicht hätte ich ihn heutzutage sogar weniger gegeben. Und er hat auch mitgespielt in Blade Trinity, falls sich manche vielleicht erinnert. Da hat er einen der Nightstalker gespielt. Natürlich hat er auch in Wolverine Origins mitgespielt und dort schon mal den Deadpool gegeben, aber da in einer völlig, man muss schon sagen, verkackten Version.
Ja, das hat er auch selber eingeräumt.
Ja, ja. Was beachtlich ist an diesem Film, ist, dass der ein relativ geringes Budget hat. Box Office Mojo spricht jetzt von 58 Millionen. Was im Vergleich zu so einem 200-Millionen-Streifen wie Avengers, Captain America, auch Guardians of the Galaxy
natürlich. Oder auch dieser unsägliche Fantastic Four, der 120 Millionen, also locker das Doppelte gekostet hat.
Also das ist natürlich sehr viel geringer du würdest jetzt sagen, man sieht es an manchen Stellen, aber ich würde sagen, dafür, dass er so ein geringes Budget hat, hat man eigentlich das Beste herausgeholt.
Ja, wobei ich aber sagen muss, man sieht es jetzt nicht daran, dass die Effekte oder die Szenen irgendwie schlecht werden. Man sieht es eher daran, dass die Setpieces halt ein bisschen kleiner sind. Ja, es geht jetzt auch nicht um die Weltenrettung, da stürzen jetzt keine Raumschiffe oder Hubschrauber oder irgendwas großartig ab. Also es ist alles in so einem überschaubareren Rahmen, daran sieht man es eher, würde ich sagen.
Und, wie du auch im Vorgespräch angemerkt hast, dass die Darsteller außer Ryan Reynolds jetzt nicht die allerbekanntesten sind. Das sind gestandene Schauspieler. Morena Baccarin, die kennt man aus Homeland, Gotham, Firefly und ganz vielen anderen Nerd-Produktionen, auch Ryan Reynolds, der ehemalige Sexiest Man Alive, der natürlich auch in anderen Filmen schon mitgespielt hatte, die ich teilweise schon genannt habe. Ed Skrein aus Game of Thrones oder der
neue Transporter.
Der neue Transporter spielt den Schurken. Genau. Ajax, der ist jetzt nicht der, das Reinigungsmittel, sondern ein Mutant, der keinen Schmerz spüren kann. Brianna Hildebrand, das ist erst ihre dritte Spielfilmrolle, die spielt den relativ obskuren X-Men Negasonic Teenage Warhead. Den kenne ich sogar aus Grant Morrisons X-Men Run, wo sie irgendwie so eine ganz kleine Rolle hatte und irgendwie eigentlich eher so im Hintergrund aufgetaucht ist, aber trotzdem irgendwie ganz cool war und hier im Film sehr effektiv eingesetzt wird, wie man, glaube ich, schon mal sagen kann. TJ Miller, bekannt aus Silicon Valley oder dem besten aller Transformers-Filme, Transformers 4, spielt Weasel, so einen Bartender in der Bar, in der Wade Wilson verkehrt und wo gewisse Wetten auf Barbesucher gemacht werden, ja, ob sie überleben oder sich irgendwie abstechen. Ja, und Gina Carano, die kennen wir aus Haywire und Fast and the Furious 6, spielt Angel Dust, eine genau, super starke Mutantin.
Sie ist ja so eine Martial Arts Expertin und verkörpert das eigentlich immer in jedem Film und hier auch.
Ja, und man muss auch noch dazu sagen, dass es sich bei Deadpool natürlich nicht um einen Teil des Marvel Cinematic Universe handelt, sondern um einen Film von 20th Century Fox. Die haben bis vor kurzem die Rechte gehabt an Fantastic Four und X-Men und haben sie immer noch. Hatten mal die Rechte an Daredevil, haben sie jetzt nicht mehr. Also an Daredevil, aber an den anderen beiden Franchises ja, immer noch. Und Deadpool gehört so grob gesagt zu den Mutanten dazu. Also er ist eigentlich, ja, er ist eigentlich, obwohl ich weiß, na, da möchte ich jetzt meine Hand nicht für ins Feuer legen, weil in den Comics werden gerade manche Superhelden irgendwie, die mal Mutanten waren, tatsächlich mit neuen Origin-Stories versehen. Ah, okay. Und manchmal ist es dann nicht mehr so ganz eindeutig, ob sie jetzt wirklich Mutanten sind oder irgendwie an denen experimentiert wurde. Weil hier ist es ja auch so tatsächlich, dass experimentiert wird an der Figur und richtig, dann die genau, Kräfte
erst. Ach, das ist in den Comics nicht so. Ich würde sagen, ich bin da nicht so.
Na,
nicht so
bei vertraut. Deadpool ist die Origin-Story halt so ein bisschen auch im Dunkeln.
Die weicht dann ab, okay. Hm.
Genau. Der Film ist ja so ein bisschen daraus entstanden, dass es diesen Wolverine-Film gab, wo Deadpool nicht so dargestellt wurde, wie die Fans es kannten. Und dadurch, dass so eine Test-Footage geleakt ist, haben Tim Miller und Ryan Reynolds ein bisschen dran gearbeitet und sozusagen mal gezeigt, was möglich wäre mit der Figur und so einen fünfminütigen Clip oder so online gestellt und dann gezeigt, aha, guck mal, so geht Deadpool ja auch. Und der ist dann ins Internet gewandert und dann war er auf einmal, ist er viral gegangen, ja, wie man ja so schön sagt. Und dann haben die Leute sich das angeguckt, haben das gefeiert und dann gab es halt Gespräche zwischen Fox und Reynolds.
Ja, diese Rückkopplung ist heutzutage echt faszinierend. Das ist ein bisschen wie bei dem Machete-Trailer damals, der eigentlich nur ein Fake-Trailer war und der ist dann so gut angekommen, dass ein Film gemacht wurde. Und hier ist es dann halt auch, dass ja, die Rückkopplung der Fans dann so riesig ist, dass die Produzenten dann offensichtlich überlegen, okay, wir machen dann wirklich jetzt einen Film draus, was ja, vielleicht am Anfang gar nicht geplant war.
So eine ähnliche Test-Footage gab es ja schon vor Jahren mit Ant-Man und die wurde ja dann auch im fertigen Film benutzt. Aber hier ist es sogar noch ein anderer Sonderfall, weil eben so ein bisschen durch diese Grassroots-Bewegung auch von Reynolds als Schauspieler und Mitproduzent eben dann dieses Werk überhaupt erst entstehen konnte. Und man muss auch dazu sagen, dass der Film ein R-Rating hat, was ja bei Marvel-Filmen nicht unbedingt selbstverständlich ist. Ich habe nochmal nachgeschaut im Zuge der Filmkritik, die ich geschrieben hatte und nochmal ein bisschen nachgedacht, was gab es denn schon bei Marvel für R-Ratings und mir ist auf jeden Fall Blade eingefallen. Mhm. Da gab es auf jeden Fall in mindestens einen Teil ein R-Rating, weil da ist, also Blade 1 war ja lange Zeit auch nicht jugendfrei, glaube ich, in Deutschland, sondern oft immer nur in der 16er-Version zu haben oder beziehungsweise man musste in der Videothek halt nachfragen, bitte gib mir mal Blade, wenn du 18 bist.
Genau, das war noch nicht MCU, das war Blade Mitte der 90er, glaube ich.
Genau, und der zweite Film mit einem R-Rating, Punisher.
Ach, natürlich, ja, klar.
Ja, genau, da gibt es ja auch mehrere Verfilmungen und drei, ja. Punisher Warzone hatte zum Beispiel, glaube ich, auch ein R-Rating.
Der war ja auch
wirklich. Da geht es wirklich zur Sache. Ja. Dann springen wir einfach mal über in die Besprechung. Vielleicht kannst du in so drei Sätzen mal erklären, worum es eigentlich bei Deadpool genau geht.
Ja, also Deadpool selber ist ja Wade Wilson, ist der Hauptcharakter, der von Ryan Reynolds gespielt wird. Und der ist so ein Ex-Special Forces-Typ, der jetzt so als, man könnte sagen, so eine Art Privat-Söldner ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber der gegen Geld halt andere Menschen irgendwie ausspioniert, bedroht und so. Und halt so eine Art Problemlöser, den man Geld in die Hand drückt.
Fixer!
Genau, also so moralisch schon eine relativ fragwürdige Figur, würde ich sagen. Also ist jetzt, er ist jetzt schon, so, würde ich sagen, auch noch schon vor seinem Auftritt Auftreten als Deadpool so irgendwie schon so ein Anti-Held. Der ist einem so von Anfang an sympathisch, macht irgendwie coole Sachen, aber gleichzeitig ist er irgendwie auch zwielichtig und nicht wirklich auf der guten Seite. Und die Geschichte fängt damit an, beziehungsweise ein ganz wichtiger Punkt in der Geschichte ist seine Beziehung zu Vanessa. Mhm. Die ist ja so eine Stripperin in so einem Club. Und diese Liebesgeschichte nimmt auch relativ viel Raum rein, beziehungsweise ist sie halt ein ganz, ganz wichtiger Aspekt in dieser Gesamtgeschichte. Und ich finde auch...
Hat dich das überrascht, wie groß der Anteil der Liebesgeschichte ist?
Also, mich hat sich wirklich überrascht, weil im Vorfeld gab es ja schon, es gab ja auch diese Promo-Poster-Kampagne, wo Deadpool ja als eine Art Romantic-Movie ja in Szene gesetzt wurde. Und klar, das war eine Verarschung so ein bisschen, wegen Valentinstag und allem. Aber trotzdem habe ich da schon gedacht, okay, irgendwie wird es ja schon eine größere Rolle spielen, sonst würden sie das nicht machen. Und mich hat es jetzt nicht so sehr überrascht. Mich hat es aber auch nicht gestört. Ich fand die Liebesgeschichte wirklich schön gemacht. Aber darauf gehen wir später ja noch ein. Also das ist dann halt diese Liebesgeschichte, die ganz toll anfängt. Die beiden finden zueinander und es könnte jetzt wirklich ein Romantic-Movie sein, wird aber dadurch unterbrochen, dass bei Wade Wilson Krebs festgestellt wird. Mhm. Und er, ja, dann bricht plötzlich die ganze Welt für die beiden zusammen und aus dieser Liebesgeschichte wird ein riesiger Trauerkloß, der aber auch nicht lange anhält, denn irgendwann bekommt Wade das Angebot von so einer sinistren Organisation, dass sie an ihm eine Behandlung durchführen, der Krebs halt geheilt wird. Ja. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Angebot jetzt war. Also sie sagen, er kriegt diese Behandlung und was er im Gegenzug machen soll. Da wurde ja noch nicht gesagt, dass er irgendwelche speziellen Kräfte entwickelt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Nee, die wollten, glaube ich, nur so seinen Krebs heilen.
Ja, genau. Deswegen habe ich mich auch ein bisschen stottern geraten, weil ich mir überlegt habe, was war jetzt eigentlich die Gegenleistung. Er sagt ja auch noch selber, das ist wie ein viel zu schöner Werbespot, beziehungsweise ein Fake-Werbespot, dass man etwas anbietet ohne Gegenleistung. Das ist sehr ungewöhnlich. Und er will es ja erstmal nicht machen. Ihm kommt das sehr seltsam vor, lässt sich dann aber doch drauf ein, ist ja auch nachvollziehbar, wenn man nichts mehr zu verlieren hat, dann probiert man natürlich alles aus. Und dann kommt es zu dieser Behandlung, dort lernt er auch das erste Mal den Ajax kennen.
Ja.
Genau, und ich will jetzt gar nicht zu weit ausführen. Jedenfalls, diese Behandlung findet statt. Er geht aus dieser Behandlung entstellt heraus. Also ich glaube, in Details...
Das ist ja eigentlich, wenn man mal einen Deadpool-Comic in der Hand hatte, dann weiß man diese Details eigentlich alle.
Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil ich will jetzt noch nicht zu sehr spoilern für die Leute, die vielleicht gar nicht mit der Figur vertraut sind und den Film halt noch gucken. Deswegen will ich jetzt gar nicht diese Zusammenhänge zu sehr erläutern, sondern einfach im Zuge dieser Behandlung kommt er halt entstellt raus und hat die besondere Fähigkeit der Selbstheilung. Und die ist halt wirklich extrem. Also man muss sich so vorstellen, man könnte ihm jetzt auch ein Bein abhacken und es würde wieder nachwachsen und er hält Schusswunden aus und alles halt von selbst. Ja.
Aber gleichzeitig ist es halt optisch gesehen dieses Monster, was so ein bisschen an seinem Selbstbewusstsein nagt.
Genau, das ist so die Kehrseite der Medaille, eigentlich eine Selbstheilungskraft, ja was Tolles, aber er sieht halt wirklich total fies aus und will sich halt auch deswegen dann an der Organisation, beziehungsweise auch an Ajax, den er dafür verantwortlich macht, dann auch rächen. Und er hat natürlich jetzt auch dieses Problem, und da kommt die Liebesgeschichte wieder ins Spiel, dass er mit diesem Äußeren sich nicht traut, an Vanessa heranzutreten. Er nimmt sich es immer wieder vor, aber er traut sich einfach nicht, mit seinem neuen Aussehen ihr nochmal gegenüberzutreten. Sie hält ihn für tot oder zumindest ist er verschwunden. Und er hat halt dieses Ziel, sich eben zu rächen, beziehungsweise es ist ja am Anfang noch keine Rache in dem Sinne, also Rache schon, aber er will ja auch, dass Ajax ihm wieder sein altes Aussehen zurückgibt. Genau. Ob das geht oder nicht, das besprechen wir sicherlich noch im Spoilerteil später, aber zumindest wird ihm am Anfang gesagt, dass es geht und deswegen versucht er ihn zu finden. Und die ganze Einrichtung ist am Boden zerstört, Ajax ist weg und das ist im Grunde genommen der Aufhänger. Er sucht ihn, will sein altes Aussehen zurück und will gleichzeitig auch Rache üben.
Ja. Also man wird schon ein bisschen überrascht, wie viel der Film eigentlich reinsteckt, wie viel verschiedene kleine Genre-Sachen er einsteckt. Also er ist gleichzeitig eine Origin-Story, ein Liebesfilm, ein Rache-Thriller und hat auch noch so ein paar Horror-Elemente, würde ich sagen.
Ja, das kann man alleine schon wegen der Optik von Deadpool.
Und Deadpool wäre auch nicht Deadpool, wenn die ganze Sache nicht ein bisschen verschachtelt wäre, zumindest in der ersten Hälfte. Da gibt es ja so Flashbacks, an Flashbacks gereiht und so Rückspulungen und Anspielungen auf spätere Ereignisse. Ja,
deswegen war ich gerade so ein bisschen am Straucheln, weil ich mir gerade nicht sicher war, okay, bestimmte Sachen werden angerissen, dann wird sie plötzlich eine halbe Stunde wieder aufgegriffen und ich wollte jetzt nicht zu viel vorweg erzählen, genau.
Und was Deadpool natürlich an sich hat, ist, dass es eine Figur ist, die wie keine zweite mit der vierten Wand bricht, die Metaebene bespaßt und sich bewusst ist, dass sie in einer Comic-Verfilmung drin ist. Die ist sich bewusst, was hinter den Kulissen vorgehen kann. Also zum Beispiel gibt es da so ein paar Anspielungen auf gewisse Darsteller. Ja. Ich sage jetzt nicht, welche Darsteller das sind, weil man das am besten für sich selbst entdecken soll. Deadpool hat so ein bisschen verbalen Durchfall die ganze Zeit. Also er redet ohne Punkt und Komma, er redet manchmal Sachen, die überhaupt gar keinen Sinn ergeben, die keinen Zusammenhang oder Kausalzusammenhang haben. Daran muss man sich vielleicht auch erstmal so ein bisschen gewöhnen, wenn man die Figur gar nicht kennt. Aber ich glaube, ich bezweifle ja, dass Leute ins Kino gehen, wenn sie die Figur gar nicht kennen. Deswegen bin ich da so ein bisschen vorsichtig, was das angeht.
Glaubst du? Also ich meine, Comic-Verfilmungen sind ja so in den letzten Jahren ja wirklich sehr groß geworden. Und ich glaube schon, dass da viele Leute auch ins Kino gehen werden, einfach weil es die erste große auch dieses Jahr ist. Die wurde ja auch schon ordentlich promoted, würde ich sagen, weil ich jetzt nicht in dem Stil wie jetzt in Avengers, aber ich glaube schon, dass alleine die Figur sieht jetzt aber auch nicht untypisch aus. Wenn ich jetzt die Figur auf einem Poster sehe, ist es für mich ein typischer Comic-Held. Der ist maskiert, der hat Schwerter, sieht cool aus, also würde ich jetzt reingehen und erwarten, dass es so eine Art Captain America, Iron Man, Batman und Co. ist.
Ja, er bricht auf jeden Fall mit den Erwartungen, die man so an die traditionellen Helden-Konzepte
hat. Da wäre ich schon sehr gespannt, wie dann jemand, der so gar nicht weiß, was ihn erwartet, dann auf diesen Film reagiert.
Aber du wirst ja sofort vom ersten Filmmoment an reingeworfen und dir wird klar gemacht, dass es hier anders läuft, weil der Vorspann alleine hat ja schon einen ganz anderen Ansatz als andere Vorspäne, die es so gibt.
Und auch so einen coolen Ansatz.
Ja, einen wirklich coolen Ansatz, den man selbst sehen sollte. Und von da an ist es halt so die ganze Zeit irgendwie 180 Tempo und man muss sich halt daran gewöhnen, dass die ganze Zeit geplappert wird, dass er die ganze Zeit irgendwie sich durch die Gegend wieselt, dass er kein Geld hat und dass er versucht, seine Gegner einfach skrupellos und ohne Rücksicht auf Verluste irgendwie niederzumetzeln.
Ja, und auch wegen dieser Struktur, also der fängt ja sozusagen rein chronologisch ja so, ich würde sagen, so in der Mitte an der Film. Das heißt, diese ganze Entstehungs-Origin-Geschichte von Deadpool, die erfährt man so im Nachhinein. Reingeworfen wird man in eine Action-Szene, die eigentlich sehr spät erst im Film wieder aufgegriffen wird. Mhm. Ja, so ist halt die Struktur. Man hat dann aber auch am Anfang gleich halt so einen Eindruck von dem Charakter, wie er später wird. Und das ist ganz gut, finde ich.
Ja, also man wird so ein bisschen vor vollzogene Tatsachen gesetzt, sagt man das?
Vollendete Tatsachen
gesetzt.
Ja, das kann man in dem Fall schon sagen. Man weiß ja erstmal gar nicht, wer er ist. Man sieht aber sofort, was er macht.
Und ich finde diesen Bruch auch mit dieser Erzählstruktur eigentlich ziemlich erfrischend bei dem Film. Also ich meine, es spricht für die chaotische Natur der Figur einfach, dass man nicht straight dahin geht und die Geschichte chronologisch erzählt, sondern wirklich irgendwie verschachtelt, finde ich.
Das habe ich jetzt noch gar nicht gesehen, aber das ist, wenn du es so sagst, dann passt das auf jeden Fall, ja. Aber wie du schon angesprochen hast, es ist halt einfach seine Art, also da kann man schon mal, einer der Hauptmerkmale und sicherlich auch ein Problem bei der filmischen Umsetzung ist erstmal das Verbale, ja, dass er wirklich kein Blatt vom Mund nimmt. Die Sprüche sind nicht nur albern und teilweise auch ziemlich blöd, jetzt im positiven Sinne, sondern sie sind halt auch ziemlich stark unter der Gürtellinie, mit sexuellen Anspielungen, teilweise wirklich fies. Und dann kommt noch diese bildliche Komponente dazu, dass es halt auch eine sehr explizite Gewaltdarstellung gibt. Ja. Also Deadpool geht wirklich mit seinen Feinden alles andere als zimperlich um und da fliegen Körperteile rum und alles Mögliche. Und deswegen waren viele, glaube ich, im Vorfeld auch gespannter drauf, wie wird das jetzt eigentlich umgesetzt.
Ja. Also es ist nicht wie ein Captain America, wo es zwar so ein bisschen hart zur Sache geht und man die Schläge spürt, aber hier können halt auch wirklich Körperteile abgesäbelt werden. Richtig, ja. Oder viel Blut fließen kann. Also hier kann wirklich Blut fließen, bis zum geht nicht mehr.
Und wenn wir schon beim Thema sind, du hast es ja schon gesagt, in den USA ein R-Rating, bei uns allerdings ab 16. Was mich ein bisschen überrascht hat. Andererseits hast du sicherlich, wir haben vorhin ja drüber geredet, auch recht gehabt, dass andere Filme wie beispielsweise Kick-Ass oder auch Kingsman, der war glaube ich auch ab 16, ziemlich sicher, die auch sehr brutal waren, aber durch dieses überzogene Comichafte ist man hierzulande mittlerweile, muss ich sagen, früher war es nicht so, mittlerweile deutlich toleranter, was die Altersfreigaben betrifft.
Ich bin auch ich frage mich auch, ob da nicht vielleicht doch noch ein bisschen die Schere angesetzt wird. Das können wir jetzt, glaube ich, noch nicht ganz ausschließen, dass es passieren wird.
Ungeschnitten wurde aber angekündigt zumindest, genau.
Ja. Also man weiß ja nie, dass irgendwie vielleicht dann irgendwer dann sagt, hier, guck mal, machen wir noch ein paar Schnitte ran.
Was übrigens auch noch dazu passt, letztens wurde auch angekündigt, dass es im Herbst noch einen Director's Cut geben soll, der dann noch krasser werden soll. Es wurde nicht ins Detail gegangen, ob es irgendwie Sprüche oder Szenen sind, aber da kommt auf jeden Fall noch eine härtere Fassung für Freunde, diese was von solchen Dingen, genau.
Und Ryan Reynolds hat auch in Interviews schon verlauten lassen, dass es bei vielen Szenen irgendwie 10 verschiedene alternative Takes gab. Also, dass man da wahrscheinlich bei den Deleted Scenes sich dann auch noch auf verschiedene Beleidigungen freuen kann und so weiter. Ja. Und man muss ja auch sagen, dass die Werbekampagne für den Film ausgesprochen gut war. Also so eine gute Werbekampagne habe ich seit ganz langer Zeit nicht mehr gesehen. Und diesen Tiefschlag muss ich mir erlauben. Es ist eine sehr viel bessere Werbekampagne als bei Batman vs. Superman oder der Suicide Squad.
Das stimmt, gerade Batman vs. Superman, wo wir ja wirklich so redaktionsintern so den Eindruck haben, dass es anfangs eine Euphorie gab beim ersten Teaser, überhaupt bei der Ankündigung. Und mit jedem Trailer, der veröffentlicht wurde, haben wir zumindest immer mehr den Eindruck, das könnte jetzt vielleicht doch nicht so das große Ding werden. Bei Deadpool war es im Grunde genommen umgekehrt. Man hat am Anfang gerade noch diesen Eindruck von X-Men Origins Wolverine und dachte sich, okay, wird das jetzt was? Und mit jedem Schnipsel, der veröffentlicht wurde, hat man immer mehr Bock drauf bekommen.
Ja.
Und ich muss auch sagen, jetzt unabhängig davon, wie wir jetzt letztendlich beide den Film finden, ich finde, man merkt, dass die mit Herz bei der Sache waren, das muss ich schon sagen.
Ja.
So. Also von der ersten Szene an, du hast schon das coole Intro erwähnt, was wir jetzt nicht spoilern, aber man hat wirklich den Eindruck, da saßen Leute, die wirklich Bock gehabt haben, diesen Charakter in Filmform zu bringen.
Ja. Und man muss auch auf jeden Fall feststellen, dass es gelungen ist, den Kern der Figur ins Filmmedium zu übertragen. Jeder muss dann für sich entscheiden, ob das ein bisschen too much ist oder nicht, ob jeder Spruch sitzt oder nicht, weil ich würde zum Beispiel auch sagen, dass bei mir schon ein guter Teil der Sprüche eben nicht gesessen hat, weil du nicht immer irgendwie einen Volltreffer landen kannst. Da gibt es irgendwie andere Filme. Ich bin da ein größerer Fan von 21 Jump Street, wo ich mehr lauthals mitgelacht habe, als jetzt zum Beispiel bei einem Deadpool. Aber ich erkenne auf jeden Fall an, dass man der Figur wirklich treu geblieben ist oder die Figur halt bestmöglich umgesetzt hat. Also ich meine, manchmal ist es ja auch so ein Problem, wenn man so eine spezielle Figur hat, die irgendwie Fourth Wall Breaking betreibt, die selbstreferenziell ist und so. Und in den Comics gibt es ja dann auch noch so Varianten, wo Deadpool dann bis zu 3 verschiedene innere Stimmen hat. Sowas ist jetzt hier in dem Film gar nicht der Fall. Aber sie wird trotzdem halt gut umgesetzt. Und es ist ja nicht immer möglich, das von einem Medium aufs andere zu übertragen. Also was im Comic funktioniert, muss nicht unbedingt im Film funktionieren oder so. Aber wie dieser Ansatz, der jetzt hier im Film gezeigt wird, funktioniert auf jeden Fall und wird der Figur gerecht.
Also gerade was du, wenn du den Humor ansprichst, also muss ich dir teilweise schon beipflichten. Also ich würde schon sagen, dass bei mir der Humor eher gezündet hat als bei dir, so wie wir uns darüber unterhalten haben. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass er mich so lautstark zum Lachen gebracht hat, wie jetzt, du hast gerade 21 Jump Street gesagt, der hat bei mir auch wunderbar funktioniert. Bei mir ist es aber wichtig, dass das Ganze authentisch rüberkommt und nicht bemüht wirkt.
Ja.
Und wenn ich dann die Figur mag und mich in diesem Filmuniversum wohlfühle, kann ich auch locker drüber hinwegsehen, wenn die Sprüche nicht alle funktionieren. Ich fühle mich trotzdem gut beim Zuschauen. Das ist was anderes, als wenn jetzt ein dummer Spruch kommt, der Humor nicht funktioniert und ich die Augen verdrehe und mir denke, Gott, das geht jetzt gar nicht. Ja? Also ich finde, dass Deadpool auch in den Szenen, die nicht so lustig sind, trotzdem immer noch sympathisch bleibt. Und das ist mir persönlich sehr wichtig.
Ja, es gibt halt so, also ich würde sagen, es gibt vereinzelte Szenen, wo ich halt wirklich ein Augenrollen hatte.
Okay.
Aber das ist wirklich eine ganz, ganz große persönliche Präferenz. Es hängt aber auch bei mir ein bisschen damit zusammen, dass ich zwar großer Comic-Fan bin, Deadpool aber jetzt nicht so in meinen Top 10 aller Zeiten drin wäre, so was Figuren angeht. Also es gibt schon eher andere Präferenzen, die ich habe. Ich meine, in letzter Zeit habe ich die Comics von Deadpool sehr genossen und vor allem, was Jerry Duggan da in der aktuellen Serie macht, verfolge ich sehr gerne. Aber so, es ist jetzt nicht so, wo ich mir denke, wow, geil, Deadpool muss ich alles lesen, was jemals veröffentlicht wurde. Das kann auch ein bisschen damit zusammenhängen, dass ich jetzt nicht übereuphorisch bei diesem Film bin. Also, und dazu kommt halt noch, das haben wir auch schon öfter mal jetzt besprochen, dass ich irgendwie das Gezeigte ein bisschen lieber mögen würde, als es dann im Endeffekt bei mir ankommt, weißt du? Also es gibt ja so, du möchtest die Einzelzutaten alle geil finden und du lässt dich total auf den Film drauf ein, aber irgend so ein ganz kleiner Faktor, den du vielleicht gar nicht so richtig benennen kannst, stimmt halt nicht. Vielleicht ist es bei mir, also es hat bei mir ein bisschen mit dem Humor auf jeden Fall zu tun, glaube ich, weil und vielleicht auch zu einem ganz kleinen Teil mit der Synchro, weil ich möchte ihn auf jeden Fall nochmal auf Englisch sehen, das habe ich ja schon gesagt. Aber die Synchro ist mir, glaube ich, manchmal in der Übersetzung ein bisschen zu wortwörtlich. Wenn man da sich so ein bisschen mehr kreativere Freiheiten genommen hätte und nicht eins zu eins das übersetzt hätte, was im Englischen gesagt worden wäre, dann hätte ich das, glaube ich, vielleicht sogar noch ein bisschen besser gefunden. Und ich bin mir auch fast sicher, dass ich ihn auf Englisch noch mal ein bisschen unterhaltsamer finde. Ja,
das ist natürlich dann bei uns generell halt immer schwierig, dann, wenn man dann halt auch eine Rezension verfasst, weil eigentlich kann der Film ja sozusagen nichts dafür, beziehungsweise die Macher können nichts dafür, wenn die Synchro solche Schwächen aufweist, die sich dann so krass auf den Gesamteindruck auswirken. Aber natürlich, wenn du die andere Version nicht kennst, fließt das natürlich mit in die Bewertung ein, das ist ganz klar. Ja, aber ich denke auch, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, dass der auch obwohl ich ihn ein bisschen besser fand und der Humor bei mir besser funktioniert hat, denke ich, dass die englische Version dann auch ein bisschen wirkungsvoller ist. Mhm.
Und ich möchte jetzt, ich jammer hier auch gerade ein bisschen auf hohem Niveau, weil meine Wertung ja dennoch relativ positiv ausfällt, aber irgendwie so dieses kleine Quäntchen Genialität, was ich so bei manchen anderen Comicfilmen ausmache, was weiß ich jetzt so, Guardians of the Galaxy oder dem ersten Avengers-Film oder Captain America 2. Das hat mir hier noch so bei Deadpool ein kleines bisschen gefehlt. Aber es gibt ja durchaus noch irgendwie Möglichkeit zur Steigerung in der Fortsetzung, die ja auch schon verkündet wurde.
Aber das ist aber deine Vergleiche, finde ich wirklich witzig gerade, weil Captain America 2 ist ja auch so einer meiner ganz großen Favoriten im Comic-Verfilmungs-, zumindest Marvel-Bereich. Aber bei Guardians of the Galaxy ging es mir exakt so, wie es dir jetzt bei Deadpool geht. Ich wollte ihn mögen, ich habe die Trailer geliebt, ich fand die Charaktere cool. Am Ende bin ich exakt mit dem Gefühl rausgegangen, ja, irgendwas stimmt hier nicht, ich kann es nicht mehr richtig benennen. Es kommt keine Euphorie auf. Mhm. Ich mochte ihn halt einfach nur. Das ist natürlich spannend, wenn man dann versucht, das zu ergründen. Ja, also ansonsten, wie fandst du, wie die Action inszeniert war?
Die Action, die kriegt von mir ganz klar 2 Daumen nach oben. Also ich finde, für die begrenzten Mittel oder die begrenzteren Mittel, die der Film hat, ist die Action ziemlich gut inszeniert worden, auch wenn es da halt so ein paar Begrenzungen gibt, indem man sich halt so auf weniger Spielplätze und geschlossenere Räume oder sowas konzentriert hat. Aber so von der Kompromisslosigkeit der Action her, da bin ich positiv überrascht auf jeden Fall. Oh ja. Also weil man da ja zum Beispiel sehr viel mehr machen kann als noch zum Beispiel bei einem Wolverine-Solo-Film, weil Deadpool halt wirklich dann irgendwie dafür sorgt, dass seine Gegner, es gibt ja, glaube ich, den Redman-Trailer, da sieht man ja auch diesen einen Shot, wo Deadpool schießt und 3 Leute auf einmal durch den Kopf schießt.
Ja, genau.
Sowas in der Richtung gibt es halt in dem Film ganz viel. Und manchmal gibt es dann halt so Huiuiui-Momente, wo du dir denkst, vor allem am Anfang, aha, das dürfen sie jetzt also zeigen. Und das finde ich in dem Kontext der Figur auf jeden Fall gut und gut gelungen. Und auch wenn man dann die 2 X-Men, die sich Fox leisten konnte oder die sie freigegeben
darauf
hat,
wird im Film auch angespielt, genau.
dazu nimmt, dann kommen dadurch noch ein paar sehr coole Szenen zustande. Colossus ist zum Beispiel einer meiner Lieblings-X-Men tatsächlich. Also ich fand immer sein Aussehen ziemlich cool. Und jetzt ist er natürlich ganz anders als in den X-Men-Filmen von Singer oder Vaughn oder so. Aber er ist halt so ein Scene-Stealer für mich, weil er einfach so ein kleiner, naiver Held ist, der versucht irgendwie Deadpool zu den X-Men zu lotsen und in seinen Action-Szenen halt nochmal ziemlich cool glänzen darf. Es gibt zum Beispiel eine Szene, da versucht Deadpool sich seines Griffes zu erwehren und verletzt sich halt sehr, sehr, sehr stark. Und das ist eine sehr, sehr coole Szene, finde ich.
Ja, genau, der ist halt so moralisch so rein irgendwie, ja. Gleichzeitig aber so einfach so wuchtig in Szene gesetzt mit seinem metallischen Körper. Ich fand ihn auch super sympathisch. Aber fand ich auch.
Ja, der Kontrast also, eben, diese moralische Reinheit von Deadpool und dann dieses völlige.
Von Colossus meinst du?
Genau, von Koloss. Ja. Dann diese völlige Anarchie, die Deadpool da verbreitet und diesen Leichenberg, den er hinterlässt.
Genau.
Das ist einfach extrem witzig.
Aber wie halt Colossus damit umgeht, so, er bestraft ihn jetzt nicht irgendwie auf total fiese Weise, er ist irgendwie wirklich wie so ein Lehrer, wie so ein Elternteil, der wirklich gerade dem kleinen Kind, das Sofa zerschlitzt hat oder so, sagt, pass mal auf, das darf man nicht, man macht das nicht so. Und das kommt wirklich cool rüber und ich muss auch sagen, ich fand den russischen Akzent von dem Sprecher von Colossus in der deutschen Version auch sehr cool.
Ja.
Also das hat zum Beispiel super funktioniert, wirklich toll. Ja, ansonsten, was ich ein bisschen, wenn wir schon beim Thema Action sind, ein bisschen schade fand, ich finde, dass diese Anfangsszene, die ja dann immer wieder durch die Flashbacks aufgegriffen wird. Ich finde, dass sie besser inszeniert ist und wuchtiger rüberkommt als der Showdown. Das Problem habe ich aber öfter bei Filmen in der letzten Zeit. Das hatte ich jüngst auch bei Spectre, wo auch die Anfangsszene mich total geflasht hat und der Film kam nie wieder an diese Anfangsszene ran. So extrem ist diese Diskrepanz bei Deadpool nicht, aber ich war da trotzdem so ein bisschen ernüchtert am Ende.
Ja, das hat mich jetzt, glaube ich, gar nicht so gestört. Wo ich eher so dann eine Schwäche in dem Film sehe, ist so ein bisschen der Origin-Part, der mich nicht immer so abgeholt hat, glaube ich. Weil er im Vergleich zum Rest des Films so ein bisschen langatmiger war, finde ich. Also ich weiß nicht, ob es dir ähnlich gegangen ist. Aber da sind dann, glaube ich, auch für mich die schwächsten Gags drin. Also und auch so Gags, die so ein bisschen abgenutzt sind und altbacken auf jeden Fall. Es ist auch Teil der Figur, dass er so Referenzen an die 90er oder sowas macht.
Ja.
Aber gleichzeitig denke ich mir halt, Was für eine Zuschauerschaft hast du jetzt? Versteht die das, was du hier für Anspielungen machst, wenn du an die Spice Girls irgendwie eine Anspielung machst oder so? Wissen das die 16-jährigen Zuschauer noch oder verstehen, wissen die das noch zu schätzen? Und wenn ich mir dann denke, den Film gucke ich mir in 10 Jahren nochmal an, dann sind 50% dieser Referenzen schon wieder obsolet. Also ob das dann noch irgendwie, ob ich mich daran noch irgendwie erinnere, das ist halt auch
so ein Problem. Dass ich zu sehr an so einem bestimmten Zeitgeist bindet. Ja, okay, das ist gut, das kann man natürlich schwer sagen. Es gibt so Filme, die bleiben dann trotzdem zeitlos, weil sie diesen Charme irgendwie erhalten. Und dann kann es natürlich sein, dass sie ihn in 10 Jahren halt auch verlieren. Das ist schwer zu sagen in dem Fall. Aber diese Schwäche bei der Origin-Story, beziehungsweise, dass sie nicht ganz so überzeugend war wie der Rest, das hängt, finde ich, schon mit der Struktur des Films zusammen, obwohl wir die vorhin positiv erwähnt haben. Weil es ist schon problematisch, dass es mit Deadpool als Deadpool losgeht in der Action-Szene und dann kommt plötzlich ein Bruch, ein Flashback, und dieser Flashback dauert dann zu lange. Also ich glaube, wenn die Origin-Story tatsächlich dann am Anfang ganz chronologisch gekommen wäre, hätte mich die Länge der Sequenzen nicht so gestört. Mhm. Aber wenn du mitten aus einer Action-Szene gerissen wirst und das mehrmals und dann erstmal, was weiß ich, ich habe jetzt natürlich nicht die Uhr gestoppt, aber dann 10 Minuten lang Origin-Story siehst und dann wieder in die Action-Szene zurückkehrst, dann ist für mich der Bruch zu lang. So ging es mir zumindest. Ja. Aber an sich fand ich die Origin-Story eigentlich cool gemacht, aber da hat sich die Struktur so ein bisschen negativ bemerkbar gemacht.
Ja, aber versteht man denn unbedingt? Also ich meine, ja gut, sie erklären schon, was diese ganze Behandlung soll, aber irgendwie, ja.
Also rein inhaltlich, aber das schiebe ich dann bei mir auch immer auf meine Unkenntnis. Ich meine, ich sehe den Film natürlich aus einer anderen Perspektive. Ich habe noch nie im Leben einen Deadpool-Comic gelesen, war ich mal reingelesen oder so, ja. Das heißt, da denke ich mir, okay, habe ich jetzt irgendwas übersehen? Also gerade was die Motivation der Bösen hier auch betrifft, also diese Organisation, also mir fehlen da einfach auch Infos. Da wusste ich jetzt nicht, ist das Absicht oder muss man da schon Comic-Vorkenntnisse haben? Auf der anderen Seite, ist das überhaupt für Deadpools Geschichte so relevant?
Ja, ich bin der Meinung, dass man für einen Comicfilm eigentlich keine Comic-Vorkenntnisse haben sollte.
Ja.
Wenn es dann aber Anspielungen auf die Comics gibt, dann werden halt die Comicleser belohnt, aber es sollte sich niemals so anfühlen, als müsste man irgendwas gelesen haben. Ja, also so Comic-Wissen muss immer so ein Schmankerl oder so ein Bonus sein für Comic-Kenner, aber jetzt nicht unbedingt so, dass man sagt, mit so von wegen Edgy Badge, wir haben jetzt dieses Wissen und du als 0815-Zuschauer hast dieses Wissen nicht, weißt du? Also ich finde immer, dass man als Filmemacher auch so ein bisschen die Verpflichtung hat, dass man nicht zu sehr abgehoben an diese Sache herangeht und die Leute bestraft, die halt eben noch nie einen Comic in der Hand hatten.
Also man erfährt auf jeden Fall irgendwann, was diese Organisation zumindest mit ihm im Schilde geführt hat. Also was eigentlich das Ziel war, aus ihm zu machen, das erfährt man schon. Aber was mir ein bisschen gefehlt hat, war das Ziel der Organisation an sich, wofür die eigentlich stehen und was die machen. Also ich weiß nicht, ist das jetzt aus den Comics genommen oder ist das jetzt hier neu gewesen?
Das ist auf jeden Fall eine Abwandlung, weil es, glaube ich, zu sehr Deadpools Origin ist relativ stark mit Wolverine eigentlich verzahnt. Also weil sie zum gleichen...
Die haben ja auch ähnliche
Kräfte. Ja.
Genau,
naja. Ähnliche Kräfte. Zum gleichen Programm gehören und deswegen bei der gleichen Organisation eigentlich eingesperrt waren. Wahrscheinlich wollte man sich ein bisschen von Wolverine emanzipieren und hat jetzt diese Sache hier eingebaut. Ich glaube nämlich auch, also was Deadpool scheißt natürlich auch so ein bisschen darauf, was in Wolverine Origins passiert ist. Und das ist auch eine gute Wahl, dass man das macht. Deswegen passt das vorne und hinten alles nicht zusammen mit dem anderen Film, würde ich sagen.
Ja, und er scheißt auf alles. Und deswegen, das ist ja auch so ein Punkt, wo man dann natürlich auch eher drüber hinwegsehen kann, wenn bestimmte Dinge nicht erklärt werden. Weil das, genauso wie diese zerstückelte Geschichtsstruktur oder Handlungsstruktur, das passt irgendwie auch alles zum Charakter. Dem ist mir alles egal, der macht sich über alles lustig, der nimmt gar nichts ernst. Und dann lacht man irgendwie so mit ihm mit und findet es dann gar nicht so schlimm, wenn man jetzt nicht genau weiß, was die Motivation dieser Organisation ist. So ging es mir zumindest.
Ja.
Also was für mich aber auf jeden Fall bei dem Film total auszeichnet, ist, dass er so in dieser Landschaft der Comic-Verfilmung halt momentan für mich so raussticht. Eben durch dieses Selbstreferenzieren, eben auch dadurch, dass er alles auch so verarscht. Das war für mich total erfrischend.
Ja.
Ich mag ja diese Comic-Verfilmung. Natürlich auch nicht alle, aber irgendwie... Dann gibt's, jetzt kommt noch Spider-Man wieder und es kommt Batman wieder. Es können teilweise sehr coole Filme werden, die mich auch cool unterhalten können. Aber irgendwie sehnt man sich dann, finde ich, auch nach ein bisschen Anarchie in diesem gut funktionierenden, gut strukturierten Marvel-Universum und DC-Universum, wo bis 2020 schon alle Filmdaten feststehen. Man weiß, wer auf wen trifft. Und dann kommt plötzlich so ein Deadpool und reißt das alles auseinander, macht sich drüber lustig. Ja, das war für mich eigentlich so einer der Hauptgründe, warum ich diesen Film so genießen konnte. Und man sieht aber zum Beispiel auch bei Suicide Squad jetzt, was für einen Anklang dieser Trailer gefunden hat, dass dann auch, ich habe bei uns in den Kommentaren auch ein bisschen gelesen, wo Leute meinten, ja endlich mal nicht diese langweiligen Superhelden, sondern mal ein paar Böse, die halt so zwielichtig sind und so. Mhm. Ja.
Ja, das ist auf jeden Fall ein großer Pluspunkt und wirklich ein erfrischender Faktor von Deadpool, dass du eben diese parodistische Qualität hast in dem Film und dass du eben auch so Tabubücher hast auf jeden Fall, dass du gewisse Sachen, dass du gewisse Sachen zeigst, die sonst eben nicht möglich sind. Also es gibt auch eine Szene, da wird Wade Wilson bei so einer sehr, sehr peinlichen Situation kurz gezeigt. Sowas würdest du in einem X-Men-Film halt nie sehen. Also in einem normalen X-Men-Film. Und das trauen sich die Leute hier halt. Genauso wie das mit gewissen. Also Hugh Jackman wird natürlich ein bisschen durch den Kakao gezogen. Ja. Das kann man ja schon mal sagen in dem Film. Ja, das gefällt auf jeden Fall. Und der Humor, der anarchistische Humor, ist ein ganz, ganz großer Pluspunkt von Deadpool. Vielleicht sprechen wir mal ein bisschen über. Ja, worüber sprechen wir denn mal ein bisschen? Gibt es denn irgendeinen Darsteller, der für dich abgestunken hat in dem Film?
Abgestunken? Ach, naja, ich würde sagen, nicht wirklich abgestunken. Also ich finde jetzt zum Beispiel Act Screen als Ajax, der war für mich so. Also er war für mich okay, ich würde nicht sagen abgestunken, aber das hätte auch jeder andere machen
können. Ich werde mich zum Beispiel, das ist ja auch ein typisches Marvel-Problem, obwohl es natürlich jetzt 20th Century Fox ist, aber dass der Bösewicht hier in dem Film wieder so ein bisschen vergessenswert ist, würde ich sagen. Und Ed Skrein, das hätte jetzt auch wirklich irgendwie was weiß ich, Joel Edgerton oder ich wage es kaum auszusprechen, aber Jake Courtney oder sowas sein können.
Nein, wollen wir nicht übertreiben.
Das ist
bisschen halt gesichtslos.
Ja.
Aber es liegt nicht nur an dem Schauspieler. Ich finde, es liegt durchaus auch an dem Charakter, wie er halt gezeichnet ist. Sie verleihen ihm halt einfach wenig Charakter. Er ist halt einfach der Böse.
Ja. Dafür gefällt mir Morena Baccarin auf jeden Fall ziemlich gut als Vanessa.
Ja.
Die ja auch sehr gerne in diesen ganzen Comic-Verfilmungen mitspielt. Gotham hat sie mitgemacht. Sie hat bei Flash eine Stimme als Computerprogramm und hat auch noch in vielen anderen Sachen mitgemacht. Und sie passt halt sehr gut durch ihre tragische Backstory zu Wade Wilson und seiner tragischen Backstory. Und da gibt es ja dann auch so ein tragisches Backstory-Off sozusagen, wo sich die beiden dann vorhalten, wer hatte denn jetzt das schlimmere Leben und so. Und das ist auch ziemlich unterhaltsam. Und dann gibt es auch so eine coole Montage, wie sie sich kennenlernen, wo dann wieder die Tradition der Montage irgendwie durch den Kakao gezogen wird, indem man da gewisse Dinge dann so zeigt. Also da gibt es schon so ein paar innovative Momente auf jeden Fall in dem Film, die ziemlich sehenswert ist.
Und was ich am Anfang ja auch schon erwähnt habe, ich finde die Liebesgeschichte an sich, die funktioniert halt. Was ich jetzt bei so einer Comic-Verfilmung nicht unbedingt jetzt irgendwie als am allerwichtigsten achte, aber trotzdem ist es natürlich ein schönes Gefühl, wenn du da zwei Charaktere siehst und da entsteht eine Liebesgeschichte und du findest die halt nachvollziehbar und kannst ein bisschen mitfühlen und findest die nicht deplatziert und freust dich schon auf die nächste Action-Szene. So wie es mir ganz oft ging. Also beispielsweise jetzt auch, nur um ein Beispiel zu nennen, selbst beim hochgelobten The Dark Knight finde ich zum Beispiel die Chemie zwischen den Liebenden, die ist so okay, ja, aber ich freue mich dann, wenn es auch mit was anderem weitergeht. Und hier dadurch, dass ja auch so viel Humor eingebaut wird und sie sich selber auch schon wieder über diese funktionierende Liebesgeschichte selber ein bisschen lustig machen, ist es wirklich super cool gemacht, finde ich.
Ja. Ich hatte anfangs gedacht, dass der Film ein bisschen kürzer ist. Also ich dachte tatsächlich, dass es so ein knapper 90 bis 100 Minuten ist, aber irgendwie war es dann doch ein bisschen länger, als ich dachte. Ja, aber die Längen waren dann wahrscheinlich für mich so ein bisschen hauptsächlich in diesem Origin-Part, den man vielleicht ein kleines bisschen hätte kürzen können oder so. Aber an sich ist es auf jeden Fall ein kurzweiliges Vergnügen hier. Vielleicht sollten wir mal gucken, ob wir in den Spoiler-Teil abwandern, ich weiß ja gar nicht, was es da noch großartig
zu spoilern gibt. Ja, das ist ein bisschen problematisch, auch durch diese Erzählstruktur, die wir ja schon mehrmals erwähnt haben, weil ich glaube, im Spoiler-Teil würde man dann eher auf bestimmte Szenen, auf bestimmte Sprüche und Referenzen eingehen, weil an der Handlung können wir, glaube ich, gar nicht so viel. Ja, also
die Handlung ist auch ein bisschen nebensächlich,
ja, muss man wirklich schon sagen. Also das ist jetzt nicht so wie bei anderen Podcasts, wo jetzt kommt der Spoiler-Teil und dann reden wir jetzt hier irgendwie eine halbe Stunde über die Geschichte. Wie du schon selber sagst, das ist eigentlich fast schon Nebensache. Es geht eher darum, was macht Deadpool in welchen Szenen und worauf bezieht er sich bei seinen Referenzen? So, ja. Was zieht er durch den Kakao? Man will ja natürlich gerade bei Humor, da will man natürlich auch nicht zu viel verraten, weil sonst ist der Witz irgendwie auch weg. Ja?
Das stimmt. Genau.
Ja, aber da können wir auf jeden Fall ein bisschen was können wir natürlich dazu noch erzählen, klar, im Spoiler-Teil.
Ja. Dann machen wir einfach mal kurz einfach nur des Anstandes wegen den Spoiler-Teil.
Aus traditionellen Gründen.
Genau, aus traditionellen Gründen. Und dann schauen wir mal, ob sich da noch etwas ergibt. Also, büip, büip, Spoiler voraus. Ja, also schaltet jetzt ab, wenn ihr Deadpool noch nicht gesehen habt.
Und ganz aber vielleicht noch mal so ein kurzes Fazit von uns beiden. Oder hast du gesagt, du hast eine relativ hohe Wertung vergeben? Ich kenne sie zum Beispiel noch gar nicht. Ich habe schon mehrmals gefragt heute.
Ja, gut.
Ich meine, wäre es eine Empfehlung und für wen?
Also es ist auf jeden Fall eine Empfehlung, würde ich sagen, wenn man denn irgendwie ein Grundinteresse an der Figur hat. Wenn du dir jetzt denkst, oh, da ist jetzt irgendwie ein strahlender Superheld, der irgendwie die Welt rettet und dabei irgendwie vorbildlich sich verhält, dann ist Deadpool nichts für dich. Aber wenn du Bock hast auf einen bisschen unkonventionelleren Ansatz, der so ein bisschen Richtung Kick-Ass geht, mit noch ein bisschen mehr Ansprechen der Brechen der vierten Wand und so, dann ist Deadpool auf jeden Fall was für dich. Wenn du Humor möchtest, wenn du kompromisslose Action möchtest, wenn du ein bisschen Blut sehen möchtest in einem Superheldenfilm, dann ist Deadpool was für dich. Ich habe die ganze Zeit überlegt, als ich aus dem Kino herauskam, weil ich halt nicht so super euphorisch war, was ich jetzt für eine Wertung gebe. Ich war dann irgendwann so zwischen 3,5 und 4 Sternen. Und habe mich dann irgendwie doch entschieden, 4 Sterne zu geben, weil ich halt alles anerkennen möchte, was dieser Film halt anders macht. Auch wenn ich, also ich meine, ich kann halt unterscheiden, ob es jetzt gut gemeint ist und es einfach nur bei mir nicht sitzt oder ankommt, oder ob es eigentlich ein cooler Film ist, den andere abfeiern können. Und ich hab halt sehr oft gesehen in diesem Fall tatsächlich, dass viele so super begeistert sind. Ja, bei mir jetzt nicht, aber ich denke mal, viele Leute werden damit ihren Spaß haben.
Ja, so war auch meine Erfahrung, aber so war es halt auch bei mir selbst. Also ich kann es wirklich auch nur jedem empfehlen, der mit diesem hohen Gewaltfaktor und auch mit diesem Duschback-Humor auch kein Problem hat. Also wenn wir jetzt schon sagen, die ganze Zeit, das ist so selbstreferenziell, das hört sich so an, als wäre das so irgendwie vielleicht so ein bisschen intellektuell, aber das ist es überhaupt nicht. Ja. Das ist schon diese Self-Awareness ist drin, die ist auch wirklich cool und durchdacht gemacht, aber gleichzeitig ist das auch alles ziemlich, so ein ziemlicher Blödelhumor auch teilweise. Und darauf muss man halt stehen, ja. Das ist wirklich wie so ein kleiner Junge, der die ganze Zeit rumschreit und, keine Ahnung, die Leinwand mit irgendwas bewirft. So kam ich mir vor bei Deadpool,
Ist auch jemand, der keinerlei Filter hat für irgendwie Benehmen oder Regeln oder sonst irgendwas.
Überhaupt nicht. Das heißt, jemand, der vielleicht so ein bisschen zart beseitet ist oder, ja, weiß nicht, also da ist es
for the easily offended, it's not the right movie.
Ja, genau, aber wirklich, ich kann mir vorstellen, dass es Leuten, die vielleicht grundsätzlich sogar was mit dieser Herangehensweise, grundsätzlich mögen, die trotzdem irgendwie sich genervt fühlen irgendwann von dem Charakter und von den Sprüchen. Das kann ich mir gut vorstellen. Weil das
ja, die Gefahr besteht auf jeden Fall.
Total. Weil die wie so ein Staccato-Rhythmus auf einen irgendwie so einprasseln und da gibt es bestimmt Leute, die die Augen verdrehen und sich sagen, okay, das ist mir jetzt einfach zu viel, auch wenn es an sich cool ist. Mhm. Ja. Aber wenn man das aushalten kann, ja, das ist wie so, als würde man irgendwie Punk hören oder so, es ist einfach die ganze Zeit Krach und er ist cool gemacht, ich glaube, dann wird man auch seinen Spaß haben. Ja. Also von mir gibt es eine wirklich ganz dicke Empfehlung. Er hat mir besser gefallen als jede Comic-Verfilmung 2015, muss ich schon sagen.
Ja.
Und da gab es ja ein paar, die auch ordentlich waren.
Ja, mir nicht. Aber es ist fair enough, würde ich sagen. Also ich meine, ich hatte mehr Spaß bei ein paar anderen Verfilmungen, aber es ist auf jeden Fall auch von mir eine Empfehlung. Aber es ist einfach nur wirklich in dem Fall stärker als sonst noch eine ganz klare persönliche Präferenz von mir. Das muss ich jetzt auch halt so betonen, finde ich, weil sonst kommen wieder die Stimmen, die sagen
Das liegt aber auch daran, dass der Film halt auch eben nicht so wie jetzt beispielsweise Avengers, er versucht ja auch nicht jeden anzusprechen. Das heißt, er ist auch bewusst speziell und dann ist es auch ganz klar, dass er auch solche Reaktionen provoziert und das finde ich eigentlich auch gut.
Ja. Der trennt die Spreu vom Weizen.
so könnte man es sagen. Aber er versucht eben nicht, Elemente einzubauen und irgendwie sich zu sagen, okay, jetzt müssen wir versuchen, es jedem recht zu machen. Sondern der nimmt einfach in Kauf, dass ein paar Leute sich angewidert abwenden und andere dann wieder begeistert sind. Genau. Also wenn ihr wirklich da auf sowas Bock habt, der wirklich so ein bisschen mit dieser Superheldenlandschaft momentan abrechnet und sich auf total dumme Weise teilweise drüber lustig macht, dann bloß reingehen. Ich weiß auch nicht, ob auf absehbare Zeit etwas Ähnliches kommt. Auf jeden Fall ist schon ein Sequel angekündigt worden heute. Das habe ich heute erst gelesen. Aber ansonsten sehe ich jetzt in Zukunft nicht unbedingt etwas, was in eine ähnliche Kerbe schlägt.
Mal sehen, wie Suicide Squad aufgebaut ist. Harley Quinn ist auf jeden Fall so ein bisschen DCs Versuch, so ein Äquivalent von Deadpool zu sein. Auch so, was die Popularität beider Figuren angeht. Die haben in den letzten Jahren beide einen ganz eindeutigen Popularitätssprung gemacht. Wenn man auf Comic-Cons geht, dann sind die Kostüme, in die sich die Leute am meisten schmeißen, Deadpool und Harley Quinn. Mhm. Aber ich glaube, dass Harley Quinn noch so ein bisschen anders als Deadpool funktioniert. Und vor allem auch in David Ayers Interpretation wird sie bestimmt noch mal so ein bisschen anders sein, als jetzt Deadpool, der weiß, wo er ist.
Genau, das ist noch mal wirklich ein Unterschied. Also Suicide Squad, klar, das sind zwielichtige Bösewichte, die jetzt dann halt im Auftrag der Regierung arbeiten. Und das trennt sie natürlich von dem typischen Comic-Helden. Aber trotzdem kommt es für mich noch eine Ecke konventioneller rüber als Deadpool. Also ja. Zumindest was jetzt die Trailer betrifft. Die Comics kenne ich da, wie gesagt, nicht so. Genau. Ja, also das nochmal zu unserer Empfehlung. Und ansonsten ja, würden wir nochmal in den Spoiler-Teil übergehen und ein bisschen mehr auf einzelne Szenen eingehen.
Spoil. Ja. Es gibt eine Post-Credit-Szene und dazu muss man sagen, es soll sogar zwei Post-Credit-Szenen geben. Wir haben jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme nur eine gesehen bei unseren Vorführungen, oder?
Ja, also bei uns gab es auch nur okay. eine. Ja.
Und diese eine Szene ist auf jeden Fall sehr schön, weil sie so eine Anspielung ist an eine der Ur-Post-Credit-Szenen. Ich weiß gar nicht, ob du die Anspielung verstanden hast, aber Deadpool ist ja so in so einem Badeanzug zu sehen.
Ja, genau.
Beziehungsweise Bademantel und das ist so ein bisschen eine Ferris-macht-blau-Anspielung.
Oh, das war mir wirklich nicht bewusst.
Ja, das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Und er sagt, er macht da auch, wie es sich für Deadpool gehört, so ein bisschen Spaß oder sich darüber lustig, dass es überhaupt diese Post-Credit-Szenen-Tradition jetzt schon gibt.
Das fand ich so super, ja, dass er in diesem Badeanzug da steht. Bademantel. Und er will halt eigentlich Feierabend machen. Er ist fertig mit dem Film und so. Und dann guckt er in die Kamera und sagt, ihr seid ja immer noch hier. Was denkt ihr, was jetzt noch kommt? Da muss ich wirklich total lachen, weil wirklich alle dann so gespannt drauf warten. Und dann steht da der Typ im Bademantel und will eigentlich nur wirklich Schluss machen. So, das war total toll.
Da wird auch wieder so ein bisschen das Budget auf die Schippe genommen. Stimmt. Von wegen, jetzt hatten wir irgendwie gar nichts, machen könnte. Und ich glaube, er sagt halt auch, hattet ihr jetzt irgendwie so einen Typen mit einer Augenklappe erwartet?
Das fand ich auch toll. Da musste ich sofort an Iron Man denken. Ich glaube, das war das erste Mal, wo Samuel Jackson aufgetaucht ist. Genau. Ja. Und sagt er nicht sogar Samuel Jackson?
Ich weiß nicht.
Ich weiß genau, ob er Samuel Jackson sagt. Ich glaube, er sagt sogar Samuel Jackson mit einer Augenklappe. Also wie du schon vorhin auch im Nicht-Spoiler-Teil auch oft erwähnt hast, der erwähnt ja oft die Schauspieler, die echten. Ja. Das fand ich auch super, wo er dann dann ging es um Dr. Xavier, bei X-Men sagt er, ja, erwarten wir jetzt hier Patrick Stewart
oder James McAvoy.
Es hat einfach super funktioniert. Und das ist so eine Sache, da kann man sich natürlich dann schon drüber streiten, ob das dann nur bei denjenigen funktioniert, so ein Spruch, da ist dieses Vorwissen wieder notwendig. Ja. In dem Fall nicht Comic-Vorwissen, aber was du vorhin ja auch mit den 90ern und so gesagt hast, man hat schon bei Deadpool grundsätzlich den Eindruck, dass Vorwissen zumindest hilfreich ist, wenn man bestimmte Sachen verstehen und drüber lachen will und kann. Ja.
Und Hugh Jackman wird halt auch mehrfach gezeigt im Film. Ja. Einmal auf einem Magazincover, einmal hat Deadpool, als er sich seiner großen Liebe irgendwie offenbart, tatsächlich so eine Hugh Jackman-Maske drauf.
Aber das funktioniert auf so vielen Ebenen. Ja, weil ich meine, wie schon vorhin sagte, der traut sich die ganze Zeit nicht hier gegenüberzutreten. Und dann nimmt er irgendwann seine Deadpool-Maske ab und man sieht es als Zuschauer nur von hinten und denkt sich so, okay, jetzt sieht sie sein wahres Gesicht. Und dann dreht sich die Kamera rum und dann sieht man, okay, er hat diese Pappmaske von Hugh Jackman. Ja. Und es ist einerseits, dass er überhaupt eine Pappmaske trägt, ist ja schon mal an sich lustig, weil er ihr nicht gegenübertreten will. Und dann noch von diesem super sexiest, ebenfalls sexiest Man, Hugh Jackman. Das funktioniert einfach wunderbar.
Ja, die eine Szene, um die ich vorhin ein bisschen um den heißen Brei herum geredet habe, ist die Liebesszene von Vanessa und Wade, wo sie sich so lieben und dann eine Montage gemacht wird mit den Feiertagen, die es so gibt. Happy International Women's Day war wahrscheinlich der größte Lacher, der im Kino dann gekommen ist. Ist natürlich auch wieder so ein sehr kontroverser Lacher und die machen dann so, was weiß ich, Weihnachten durch und Thanksgiving und so und dann essen die irgendwie zu Thanksgiving irgendwie Kartoffelbrei und sowas. Das fand ich halt auch sehr erfrischend.
Ja, das fand ich auch ganz nice, aber eben auch dieses politisch Unkorrekte, das ist halt auch drin, wo er bei der einen Szene dann eben, da kämpft er gegen so eine Frau und dann sagt er doch irgendwie so, ist es jetzt eigentlich sexistischer, wenn ich dich verprügle oder ist es jetzt sexistischer, wenn ich dich nicht verprügle? Das hat bei mir schon wieder wunderbar funktioniert, also den hat er überhaupt keinen Respekt vor. Der hat überhaupt keinen Respekt vor gar nichts. Ja. Ja, das ist halt das Tolle daran. Ja.
Und seine Selbstheilungskraft wird halt auch so ausgereizt in der Szene mit Colossus, wo er sich dann irgendwann die Hand abschneidet, um seiner Gefangenschaft zu entkommen und dann wächst ihm so ein kleiner Babyarm nach, über den er dann halt auch so sexuell anzügliche Witze macht von wegen, hier, guck mal, wie der aussieht und so, das fühlt sich bestimmt ganz anders beim Selbstbefriedigen an und sowas.
Ja, genau, solche Sachen. Also fand ich auch cool. Ja, ansonsten auch noch beim, kommen wir euch noch ein bisschen zum Showdown, was da so genau passiert, da wird ja auch Vanessa halt auch direkt eingebunden.
Ja.
Und fandst du dann das Ende von Ajax, also so diese Endszene, wie fandst du die? Also das war, ich frage deswegen, weil es für mich nochmal was seinen Humor und was seinen Charakter betrifft. Ich finde, da bündelt sich das dann auch ganz nochmal. Auch dieser Unterschied zwischen Held und Anti-Held, weil das ja noch im Zuge eines Gesprächs mit Colossus passiert. Mhm. Ja. Und dann liegt ja Ajax auf dem Boden und Deadpool will ihn erschießen und dann kommt Colossus ins Bild und fängt erstmal an, eine Predigt zu halten.
Das finde ich wunderbar, wie Colossus da dazu kommt.
Das ist so cool, ja.
Ja, ich habe es natürlich erwartet, dass Deadpool sich nicht von Colossus irgendwie beschwichtigen lässt und dann tatsächlich im Endeffekt abdrückt. Aber dieser humorvolle Moment mit Deadpool ist halt extrem, extrem cool bei dieser ganzen Angelegenheit. Ich meine, Deadpool, wenn eine Figur irgendwie seinen Gegner killen kann, dann ist es Deadpool, der Punisher natürlich auch.
Oder Dread.
Ja, also deswegen verzeih ich es ja. Das ist jetzt, ich hatte ja damals zum Beispiel bei Man of Steel große Probleme damit, dass Superman Zod auffällt, Spoiler für Man of Steel, indem er ihm sein Genick bricht.
Was nicht zur Figur passt.
Ja, eben. Mhm. Aber hier passt es halt zu Deadpool, der jetzt irgendwie keine Gefangenen machen würde, sondern sich dieses Typen entledigt, der ihm vorher Versprechen macht. Und deswegen geht ja auch diese ganze Rache-Geschichte so ein bisschen los. Von wegen, ich kann dich irgendwie heilen oder ich kann dich wieder schön machen oder normal aussehen machen. Aber ihn dann halt die ganze Zeit nach Strich und Faden belogen.
Ja, das habe ich vorhin auch so ein bisschen, weil ich wollte es halt nicht spoilern, deswegen habe ich so ein bisschen falsch dagegen, also genau, er rächt sich, weil er es halt nicht rückgängig machen kann, ihm das aber eigentlich verspricht am Anfang, genau, wollte das vorhin halt nicht spoilern, aber ich finde halt eben auch diese Motivation von Deadpool, warum er ihn halt erschießt, das ist einerseits Rache, aber andererseits hat man auch das Gefühl, dass er das alles eben auch nicht so ernst nimmt, ja, während, das ist eben der Unterschied zu so einem Punisher, der wirklich total eine Fresse zieht die ganze Zeit und wirklich richtig gute Gründe hat, Menschen umzubringen, genauso wie Dread im Grunde auch gute Gründe hat in diesem Dread-System, ja, und bei Deadpool denkst du mir, es passiert auch mit so einer Leichtigkeit irgendwie auch, ja. Der knallt die halt einfach ab und geht dann wieder und macht einen dummen Spruch.
Ja. Ja. Aber was wäre denn, also ich meine, ja, nee, dieses Fass will ich jetzt, glaube ich, gar nicht aufmachen. Aber ich meine, ich wollte nur andeuten, was wäre denn, wenn er Ajax jetzt gehen lässt und dann ist er in Gefangenschaft und dann bricht er irgendwie aus dem Gefängnis aus. Also ich meine, das wäre ja dann wahrscheinlich die Alternative, die man dann hätte. Also passt es schon in den Deadpool-Kosmos rein, dass er halt wirklich Selbstjustiz ausübt.
Ja, aber ich meine, das könnte man natürlich auch bei ganz vielen Comic-Helden noch anbringen, die ihre Gegner leben lassen. So, ja, man könnte jetzt auch zu Batman sagen, pass mal auf, der Joker, der ist schon wie oft irgendwie rausgekommen und du hast ihn nicht umgebracht oder andere. Willst du es jetzt das tausendste Mal schon wieder drauf ankommen?
Ja, man muss halt auch bei sowas diskutieren oder mal überlegen, ob es diese Schurken überhaupt gäbe, wenn es die Helden nicht gäbe. Das ist ja auch so ein großer philosophischer Gedanke daran. Bei Batman ganz oft, wie viele von diesen Schurken gäbe es ohne Batman überhaupt. Und was ich halt auch merkwürdig finde, bei den meisten Comic-Verfilmungen jüngerer Zeit, und ich glaube, es war auch schon bei Burtons Batman so, dass die Schurken trotzdem am Ende irgendwie immer zu Tode gekommen sind. Also auch bei Spider-Man zum Beispiel, der grüne Kobold, jetzt spoil ich hier alle Comic-Verfilmungen, aber ist mir auch egal.
Wir haben den Spoiler-Teil eingeleitet.
Das ist ja auch Spoiler-Teil für alles übrigens, nicht nur für Deadpool. Aber so Spider-Man stirbt, Dr. Octopus stirbt irgendwie, ich glaube Sandman stirbt auch. Also es ist ganz oft so, dass Schurken, also bei Marvel ja auch, also außer Loki, sind es ganz viele Schurken, die irgendwie einmal da sind und dann auch bei Thor. Also der Malekith zum Beispiel wird zerstört oder der Destroyer wird natürlich zerstört. Und dann sind die meistens für einen Film da und dann müssen sie aus dem Verkehr gezogen werden, weil sie sterben. Also das ist halt so ein Comicfilm, so eine Comicfilm-Trope, die halt existiert. Bei Batman von Burton ist, glaube ich, der Joker.
Ja, der fällt am Ende runter. Von dem Turm.
Genauso wie der Pinguin.
Stimmt. Beim Joker war es, glaube ich, sogar so. Er hat ihn nicht runtergeschubst, aber er hat ihn dann losgelassen.
Also es ist meistens so, dass die Helden zwar gut aussehen und nicht direkt den Tod ausgelöst haben, aber dann doch irgendwie auch nichts gemacht haben, um das zu unterlassen. Batman Begins auch, Ra's al Ghul fährt mit dem Zug in das Ding rein.
Das war das Spoiler-Roundup. Man versucht sich dann natürlich so moralisch so ein bisschen dem zu entziehen irgendwie. Und das ist dann bei Deadpool natürlich anders. Der Ajax liegt irgendwie wehrlos auf dem Boden, der knallt ihn halt einfach ab, während Colossus seine Moralpredigt hält. Da kommt halt noch eine andere Ebene dazu. Auf jeden Fall, das ist so der eine wichtige Punkt am Showdown, nämlich wie er mit seinem Endgegner sozusagen abrechnet. Und der andere Punkt, der mir auch sehr gut gefallen hat, ist, wie er dann Vanessa letztendlich gegenübertritt und wie sie halt reagiert.
Ja.
Ja, weil sie sieht dann letztendlich natürlich sein verschrumpeltes Gesicht. Und da war ich mir die ganze Zeit, gerade weil der Film schon wirklich auch seine fiesen Momente hat, war ich mir wirklich nicht so sicher, wie sie reagiert. Ging es dir ähnlich oder wusstest du schon, was kommt?
Ich habe kurz gezweifelt, aber ich dachte mir schon, dass Vanessa so eingeführt wird als die Art von Freundin, die mit ihm durch dick und dünn geht und ja auch bei der Krebsdiagnose sofort ihren Rückhalt anbietet. Und deswegen dachte ich mir, kann sie das auch nicht aus der Bahn werfen.
Genau, aber das ist halt so ein weicher Moment, der für mich aber trotzdem halt auch, oder gerade deswegen halt auch sehr gut funktioniert hat, aber auch, weil er schon wieder auch von so einem dummen Spruch begleitet wurde. Mhm. Ja, sie sieht dann sein Gesicht und sagt dann, das ist ein Gesicht, auf das ich mich setzen könnte. Ja. Also wir haben auch wieder alle gelacht, das ist auch schon wieder so ein Dummbratzen-Humor, der einfach total cool ist in diesem Moment. Ja. Ja. Aber dann wird es dann doch wieder romantisch und sie umarmen und küssen sich dann auch und so. Ja.
Ich möchte noch ein paar Referenzen ansprechen, weil es natürlich auch die Comic-Vergangenheit von Ryan Reynolds gibt und wir sehen an einer Stelle auf jeden Fall so eine Actionfigur von dem Deadpool aus dem Vorgängerfilm, wo er aufgetaucht ist, was auch bei uns im Kinosaal für Gelächter sorgt, und an einer Stelle sieht man auch irgendwie Green Lantern.
Stimmt.
Und bei seiner Umwandlung, ich glaube, das hat man auch schon in den Trailern gesehen, ist es ja so, dass er so Ansprüche stellt an sein Kostüm, wie das geschneidert sein soll, und dann sagt er auch, es sollte bitte nichts Grünes sein oder computergeneriertes.
Ja, stimmt. Wo auch dieses Unmoralische von der Figur auch sehr deutlich wird, ist bei dem Taxifahrer, der eigentlich auch so eine, also schon so eine kleine Side-Story ist, jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber kann man schon so nennen, ja. Von diesem Taxifahrer hat der ihn halt zu diesem, im Grunde genommen, zur Action-Szene fährt, wenn man so sehr fährt, nach dorthin, wo er Ajax erwartet. Und dann haben sie so diese Unterhaltung und erzählt dieser Taxifahrer, dass sein Cousin oder Bruder, ich weiß gar nicht mehr, ihm die Frau Cousin die Frau ausgespannt hat. Und Deadpool legt ihm dann nahe, dass er sich halt mehr durchsetzen soll und so weiter. Und irgendwann ist es halt jedenfalls so, dass er diesen Cousin dann im Kofferraum hat und ihn einfach entführt hat. Und dann sitzt Colossus hinten im Taxi mit hier...
Colossus?
Nee, Colossus und dann halt noch, ich vergesse diesen Namen wieder.
Negasonic
Teenage Warhead. Genau. Sie sind dann zu viert im Taxi und dann kommt Colossus wieder mit Moral an, während Deadpool diesem Taxifahrer die ganze Zeit nahelegt, ihm seinen Cousin im Kofferraum zu erschießen, damit er freie Bahn bei der Frau hat. Ja. Ja. Das sind dann so kleine Szenen, die ich aber schon erwähnenswert finde, weil die dann eher dialoglastig sind im Gegensatz zu den anderen Szenen, wo dann aber auch so ganz klar wird, was für ein Charakter das eigentlich ist, wo er halt moralisch steht. Und gleichzeitig wird es aber auch mit Humor verbunden wieder.
Ja. Reynolds hatte auch gesagt bei einer Pressekonferenz, die neulich in Berlin stattgefunden hat, die man sich auf YouTube anschauen kann, dass man den Film auch mit einem noch kleineren Budget hätte machen können, weil es einfach auch so ein bisschen im Kern darum geht, dass Deadpool Sprüche reißt und irgendwie in komische, abstruse Situationen gerät. Und das würde ich auch als teilweise Kenner der Comicvorlage unterstreichen. Also du musst gar nicht irgendwie so ein Big-Budget-Brimborium aufführen. Du kannst auch irgendwie so eine Entführungsstory oder sowas mit Deadpool machen und hättest trotzdem irgendwie die Möglichkeit, 90 Minuten Spaß zu haben.
Absolut. Ich meine, man muss ja auch sagen, hier geht es ja eben halt auch nicht, was wir, glaube ich, auch schon gesagt haben, hier geht es ja auch nicht darum, die Welt zu retten und irgendwelche riesigen, bombastischen Szenarien aufzufahren, sondern es ist ja schon im Vergleich zu anderen Comic-Verfilmungen überschaubarer. Und ich finde auch nicht, dass man für gute Action unbedingt so viel Budget benötigt. So. Mhm. Wenn man sich so Filme anguckt wie The Raid beispielsweise, die so einen klaren Schwerpunkt in diesem Fall auf Martial Arts beispielsweise legen, der ist für mich wuchtiger und besser als jeder Transformers-Film. Ja. Ja. Und ich finde auch hier die Action, wenn sie dann bei Deadpool dann da ist, in Form von Zweikämpfen oder Ballereien, die sind einfach cool inszeniert, die Kamera stimmt. Dann kommt noch dieser Gore-Effekt dazu, den ich bei Action-Szenen schon auch relevant finde. Ja. Es macht schon was aus, wenn er irgendwie jemanden erschießt oder es ist eine riesen Blutfontäne. Mhm. Wenn es gut gefilmt ist, dann ist es auch überzeugend. Und ich fand es jetzt zum Beispiel auch am Ende hat es mich mehr mitgerissen als jetzt zum Beispiel diese Avengers 2-Szene, muss ich auch sagen, ja, wo dann die ganze Stadt hochgehoben wird und da fliegen 1 Million Roboter rum und ich denke mir, okay, das ist jetzt für mich erschlagend. Und ich finde dann dieses Reduzierte, dass sowohl die Geschichte als auch die Inszenierung ein bisschen reduziert sind, kann auch Mehrwert sein bei Action-Szenen, finde ich.
Und zum Glück gibt es keinen blauen Lichtstrahl, der in den Himmel ragt, wie bei Turtles oder Transformers oder Avengers oder sonst irgendwo.
Genau, oder eine Druckwelle, die sich ausbreitet in alle Richtungen. So, das gibt es hier nicht, zum Glück.
Gutes Stichwort zum Ende, würde ich sagen. Wir müssen zum Ende kommen. Ihr könnt uns Feedback hinterlassen zum Podcast an podcast@serienjunkies.de. Ihr könnt uns bei YouTube Kommentare hinterlassen, bedaumen, abonnieren, bei iTunes Rezensionen schreiben. Das hilft uns weiter. Das hilft uns dabei, weitere Podcasts zu machen. Ihr könnt uns bei Twitter finden. Den unglaublich aktiven Robert findet man wo bei Twitter?
Bei der Berater.
Und ich bin Awesome Arndt bei Twitter. Wir bedanken uns auf jeden Fall dafür, dass ihr uns gelauscht habt bei dieser Ausführung über Deadpool und hören uns bestimmt demnächst mal wieder mit einem Filmthema.
Und viel Spaß beim Film.
Genau. 2 Daumen hoch für Deadpool und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.